Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich war ganz überrascht, der Christopher ist ja so durchgehuscht heute, das ging richtig schnell. Sehr gut, habe ich mehr Zeit zum Predigen. Ja, ich freue mich, dich zu sehen. Es ist schön, dass du dich entschieden hast, heute in den Gottesdienst zu kommen. Wenn du mich nicht kennst, ich heiße Marc, ich bin Pastor in Ausbildung in dieser Gemeinde und habe heute die Freude, einfach mit euch ein paar Gedanken aus dem Wort Gottes, ja, mit euch zu tauschen. Wisst ihr, als Ecclesia Göttingen befinden wir uns gerade, und ihr seht es ja hier schon, in einer Adventspredigtserie namens Leuchtfeuer. Leuchtfeuer. Da das Böllern und Raketenabfeuern dieses Jahr wohl untersagt ist, oder heute Morgen las ich noch einen Artikel, da wurde irgendwie beim Gericht Einspruch eingelegt. Mal gucken, ob man es darf oder nicht darf. Ja? Das bleibt noch offen so ein bisschen. Aber zumindest hier in den Gottesdiensten dachten wir uns, wollen wir im Advent jede Woche eine Rakete wenigstens abfeuern. Eine Rakete, die uns aufleuchtet in dieser Predigt und uns eine Facette Gottes zeigt. Ein Wesensmerkmal Gottes zeigt. Wir haben schon in den vergangenen Wochen Predigten gehört über die Liebe Gottes, über seine Barmherzigkeit und vergangene Woche über seine Souveränität. Was bedeutet das, dass Gott souverän ist? Kannst du dir gerne online anhören, die Predigt von letzter Woche. Aber Souveränität wurde definiert vergangene Woche wie folgt: Gott tut, was er möchte, und er erreicht alle seine Ziele. Gott tut, was er möchte, und er erreicht alle seine Ziele. Spannend. Die Rakete, die ich heute abfeuern möchte, sie soll aufleuchten, und das ist meine Hoffnung, dass mir das gelingt, ja, dass sie aufleuchtet für uns alle. Und ich möchte sprechen über Gottes Treue. Gottes Treue. Sie soll uns ganz neu sichtbar werden und sie soll uns ganz neu bewusst werden, insbesondere in dieser Adventszeit und in der Zeit insgesamt. Treue. Hast du schon mal über diesen Begriff nachgedacht? Was ist Treue? Wer ist treu? Was muss man tun oder lassen, um treu zu sein? Wo kriege ich Treue her? Kann ich sie mir antrainieren? Kann ich sie erlernen? Kann man sie irgendwo kaufen? Ja, kann ich sie bestellen bei eBay, Amazon Prime? Morgen ist Treue da. Kann man Treue erzwingen, dass Treue da ist, dass ich treu bin? Kann mich dazu jemand zwingen? Kann ich jemanden dazu zwingen? Wie vergangene Woche auch, möchte ich eine Definition von Treue mal in den Raum stellen. Und diese Definition muss ich dann am biblischen Befund messen lassen. Also wir möchten auf jeden Fall ins Wort Gottes schauen, gucken, was sagt die Bibel über Treue. Aber wenn es um Definition geht, ja, ist die Nummer 1 Quelle für jeden ordentlichen Studenten, der etwas auf sich hält, ganz klar Wikipedia, oder? Also das ist Nummer 1 Quelle, wenn man was nachlesen möchte, was sich informieren möchte, Jahreszahlen oder so, Wikipedia. Deswegen hier mal die Definition von Treue von Wikipedia. Treue kommt von dem mittelhochdeutschen Wort Triuve, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und kann so viel bedeuten wie fest sein, sicher sein, Vertrauen, hoffen, glauben und auch wagen. Treue ist eine Tugend, welche die Verlässlichkeit eines Akteurs gegenüber einem anderen, einem Kollektiv oder einer Sache ausdrückt. Im Idealfall basiert sie auf gegenseitigem Vertrauen bzw. Loyalität. Das ist soweit erstmal die Definition. Lasst uns an dieser Stelle mal zwei Dinge festhalten. Und ich habe sie einfach kenntlich gemacht in dem Text. Treue hat etwas zu tun mit Verlässlichkeit. Man muss sich verlassen können auf jemanden, auf jemandes Wort, auf jemandes Zusage, Versprechen und mit Vertrauen. Verlässlichkeit und Vertrauen. In meiner Recherche zur Predigt heute Morgen bin ich auf eine sehr interessante kleine Geschichte gestoßen und ich fand sie nett, und deswegen möchte ich sie euch auch ganz kurz erzählen. Sie hat mit Treue zu tun. Am 10. November 1923, das heißt vor fast 100 Jahren, wurde in der Präfektur Akita in Japan ein Hund namens Hachi geboren. Hachi, Gesundheit, ja? Aber Hachi ist ja japanisch und bedeutet so viel wie kleine Biene, okay? Hachi wurde geboren, kleiner Welpe. Sein Herrchen, ein Agrarprofessor an der Kaiserlichen Universität von Tokio, nahm ihn als kleinen Welpen bei sich auf. Er pflegte ihn und er kümmerte sich gut um ihn. Innerhalb eines Jahres wuchs Hachi zu einer prachtvollen, cremefarbenen Schönheit heran. Ja, die Hunde machen da so einen richtigen Schub und werden richtig schnell groß. Und wisst ihr, wochentags begleitete er morgens sein Herrchen zum Vorstadtbahnhof Shibuya. Sein Herrchen stieg da in den Bahnhof und fuhr dann nach Tokio in die Universität. Und abends, kurz vor 17 Uhr, wartete Hachi bereits voller Sehnsucht auf die Rückkehr. Und wenn der schwächtige Mann zwischen all den Fahrgästen auftauchte, gab es einen begeisterten Freudentanz und Schwanzwedeln bis zum Abwinken. Der Hund ging immer mit. Jeden Morgen, jeden Tag ging er mit und brachte sein Herrchen zum Bahnhof. Und wenn er ankam, dann saß er schon da und wartete. Und wie jeden Tag wartete der Hund auch am 21. Mai 1925, Hachi war gerade mal 17 Monate alt, am Bahnhof. Vergebens. Spät in der Nacht trollte er sich dann heim. Was man ihm nicht vermitteln konnte, war Folgendes. Sein Herrchen erlitt während der Vorlesung eine Hirnblutung und war gestorben. Von nun an kümmerte sich der Gärtner des Professors, der nur einige Straßen weiter wohnte, um Hachi. Doch eines konnte er dem Tier nicht abgewöhnen, die Suche nach seinem Herrchen. Täglich schaute der Hund bei seinem ehemaligen Heim nach, dann auf dem Friedhof, wo der Professor begraben wurde, und dann ging er wieder zum Bahnhof Shibuya und wartete. Egal, ob es stürmte und regnete oder die Sonne brannte, Hachi saß da und er wartete. Jeden Tag. Wochen vergingen, Monate vergingen. Jahre voller Sehnsucht, Hachi wartete. Er wartete, bis er nicht mehr war. Er wartete bis zu seinem Tod. Jeden Tag ist er dahingegangen und hat gewartet. Und wisst ihr, aufgrund einer Radiosendung erfuhren noch zu seinen Lebzeiten Hunderte, ja sogar Tausende Japaner von Hachi und seiner Geschichte. Da gab es einen jungen Mann, der diese Hunderasse, diese japanische Hunderasse erforschte und ist auf diesen Hund gestoßen und hat seine Geschichte erzählt im Radio. Sein Name bekam mit seiner Popularität später eine Ergänzung und dann hieß er im Japanischen Hachiko. Hachiko. Tausende kamen vorbei, um ihn zu sehen. Tausende kamen, um ihn zu streicheln, ihm etwas zu essen zu geben, ihm einfach zuzusehen, wie er zum Bahnhof geht und sich hinsetzt und auf sein Herrchen wartet. Er wurde sozusagen zu einem Star in Japan. Und noch heute ist eine bronzene Statue des Hundes in Tokio zu finden. Hier seht ihr ein Bild. Noch heute, 100 Jahre später, denkt man an diesen Hund, an diesen Hachiko, dessen ein Ohr war so ein bisschen eingeklappt. Ja? Und auch Hollywood ist auf diese Geschichte gestoßen. Im Jahr 2009 wurde diese Geschichte verfilmt mit dem Schauspieler Richard Gere als Hauptdarsteller. Hachiko ist in Japan über Jahrzehnte, jetzt fast ein Jahrhundert, zu einem Symbol für Treue geworden bis zum Tod. Weil er einfach jeden Morgen gegangen ist, sich hingesetzt hat und gewartet hat, wann kommt mein Herrchen, voller Sehnsucht, voller Erwartung, werde ich ihn wiedersehen. Ist Hachikos Geschichte, insbesondere sein Verhalten, Ausdruck wahrer Treue? Ich finde es zumindest sehr inspirierend. Dieses Hündchen, das jeden Morgen voller Sehnsucht an diesem Bahnhof sitzt, egal wie die Umstände sind, und wartet und wartet. Mir scheint, dieses kleine Hündchen ist treuer gewesen als ich so manchmal, als wir Menschen so manchmal, indem er verlässlich war, da auf ihn war Verlass, er war da und er wartete und freute sich, wenn er sein Herrchen gesehen hat. Nun, weil es heute nicht bloß um Treue als solche geht, sondern insbesondere um die Treue Gottes, ist es, wie ich ja auch bereits erwähnt habe, wichtig, dass wir uns ansehen, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Was sagt die Bibel zur Treue? Und ich habe mich hingesetzt und habe recherchiert und hier zwei ganz kurze Informationen. 157 Mal kommt der Begriff vor in der Bibel. Als Substantiv, als Nomen oder eben als Verb, ja? Im Neuen und Alten Testament, fast 160 Mal. Und dieser Begriff, der verwendet wird, sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, der kann auch bedeuten, Glauben, Vertrauen, wahrhaftig sein, wahr sein. Und hier finden wir auch wieder diesen Begriff Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit. Und nach kurzer Recherche entdecken wir einfach, dass die Definition von Wikipedia sich in einigen Punkten mit der Verwendung des Begriffs in der Bibel zumindest deckt. Und das finde ich gut. Das finde ich gut. Und wisst ihr, besonders im Griechischen wird deutlich, dass Glaube und Treue zusammengehören. Ähnlich wie im Englischen, ja? Vielleicht kennst du den Begriff faithful. Er kann auf der einen Seite bedeuten gläubig, auf der anderen Seite treu. Da fallen diese beiden Begrifflichkeiten zusammen. Das gehört immer zusammen. Und je nach Kontext wird dann entschieden, welcher Begriff besser passt. Nun, nachdem wir so ein wenig wissen, wie der Begriff Treue zu verstehen ist, wie er einzuordnen ist, zu verwenden ist, möchte ich nun folgende Frage stellen. Ist Gott treu? Kann ja sein, dass in der Bibel von Treue gesprochen ist und da werden Menschen gemeint. Dass ganz besondere Menschen besonders ja, aufgefallen sind aufgrund ihrer Treue. Aber wenn es in dieser Predigtserie darum geht, Facetten von Gott anzuschauen, wenn wir so ein Leuchtfeuer Gottes sehen wollen, müssen wir uns die Frage stellen, ist Gott treu? Wird das sichtbar in der Bibel? Und um auf diese Frage zu antworten, möchte ich kurz zwei Episoden aus dem Alten Testament ansehen. Als ich überlegte, welche Geschichten oder welche Ereignisse aus der Bibel, die da berichtet sind, kann man aussuchen, um zu prüfen einfach, ist Gott treu oder ist er es nicht? Mensch, da gab es so viele. Aber zwei, lasst uns mal ansehen. Das erste ist, Gott verspricht Abraham und Sarah einen Sohn. Wisst ihr, in 1. Mose 18 erscheint Gott in der Gestalt von drei Männern Abraham. Und als Abraham sie sah in der Ferne, läuft er zu ihnen hin und sagt ihnen, kommt bitte, kommt zu mir, ja, kommt zu meinem Zelt, setzt euch in den Schatten, ich will euch was zu essen anbieten, ich will mich um euch kümmern. Und sie willigen ein. Sie setzen sich hin, Abraham veranlasst alles, ja, das Essen wird zubereitet, Getränke werden kühlgestellt, ja, und dann bietet er es ihnen da. Er serviert ihnen das Essen und dann sprechen diese drei Männer, sagt Gott Folgendes ab Vers 9. Er sagt, wo ist Sarah, deine Frau? Im Zelt, antwortete Abraham. Da wurde ihm gesagt, nächstes Jahr, Abraham, um diese Zeit werde ich zurückkehren. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes aus. Und da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen Kinder bekommen können, lachte sie leise. Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, sagt sie, soll ich noch an Liebeslust denken. Und mein Mann ist ja auch schon viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? In genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen, dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah hatte Angst und behauptete, ich habe nicht gelacht. Doch er sagte, doch, du hast gelacht. Gott kommt zu Abraham und er gibt ihm dieses Versprechen. Abraham, mit 100 Jahren hat er den Sohn dann bekommen. Sarah, 10 Jahre jünger, war 90 Jahre alt. Und Gott verspricht ihm etwas. Etwas, was total, ja, total irgendwie unlogisch erscheint, unmöglich auch erscheint. Aber Gott kommt zu Abraham und Sarah sagt, ihr werdet einen Sohn haben. Ich habe ihn versprochen, ich habe ihn verheißen, ich möchte dir das bestätigen und in einem Jahr, er terminiert das und sagt, in einem Jahr werde ich wiederkommen und ihr werdet euren Sohn haben. Warum habe ich dieses Beispiel gewählt? Weil auf dieses Beispiel im Neuen Testament nochmal Bezug genommen wird in Hebräer 11,11. Und da heißt es über Sarah, durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Ja, Sarahs erste Reaktion war Gelächter. Sie hat gelauscht im Zelt. Ja? Die Zeltwände waren sehr dünn, sie konnte alles hören. Und sie hat das gehört und sagt, ich soll ein Kind bekommen. Es erschien ihr einfach so total, total unmöglich. Ihre erste Reaktion war Gelächter, weil ihr das irgendwie verrückt vorgekommen sein muss. Aber in ihrem Herzen hielt sie Gott für treu. Sie glaubte seiner Zusage und bekam schließlich einen Sohn, den versprochenen Sohn. Gott hat Abraham und Sarah seine Treue erwiesen, indem er sein Versprechen gehalten hat. Denkt mal an die Definition, Wikipedia und auch in der Bibel. Es geht um Verlässlichkeit. Verlässlichkeit. Gott hat seine Verlässlichkeit in ihrer Geschichte bewiesen, indem er das erfüllt hat, was er ihnen zugesagt hat. Ich möchte eine weitere Geschichte erwähnen, die Treue Gottes deutlich macht. Zeitlich geschieht dieses Ereignis etwas später, denn zu diesem Zeitpunkt ist Isaak bereits ein erwachsener Mann. Der versprochene Sohn, den die beiden bekommen haben, ist nun selbst erwachsen. Abrahams Diener wird losgeschickt und soll für Isaak eine Frau suchen. Wisst ihr, Abraham war nun sehr alt geworden und wollte sich vor seinem Tod noch um eine wichtige Sache kümmern. Er wollte seinen Sohn Isaak vermählen. Vermählen mit ja. Der wollte nicht mit Mehl bewerfen. Der sollte heiraten, der Kerl. Ja? Das war sein Anliegen. Und auf keinen Fall, dachte sich Abraham, sollte es eine Frau aus Kanaan sein. Deswegen beauftragte er seinen Hausverwalter, in seine, also Abrahams Heimat, loszuziehen und eine Frau für Isaak zu suchen. Der Hausverwalter nahm kostbare Geschenke mit. Er lud sie auf 10 Kamele und zog los. Ich habe gelesen, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über Kamele. So ein Kamel trägt in der Regel 150 Kilogramm Gewicht mit sich rum. Die können auch deutlich mehr tragen, aber das ist so das Standardgewicht, womit sie beladen wurden. 10 Kamele hatte er dabei. 1,5 Tonnen an Zeug, ja, was auch immer er brauchte für seine Reise und unter anderem auch kostbare Geschenke. Und dieser Verwalter, er kommt nach Mesopotamien in eine Stadt. Und vor der Stadt ließ er seine Kamele an einem Brunnen lagern und überlegte sich, wie er wohl eine geeignete Frau für Isaak finden könnte. Wie hättest du das gemacht? Du hast den Job gekriegt, ja, nimm die 10 Kamele, pack die Sachen, ab geht's, finde eine Frau. Finde eine Frau für den Sohn deines Chefs, deines Vorgesetzten. Und er ist losgezogen. Und ich dachte mir, Mensch, was bin ich dankbar, dass man heute nicht mehr so weit reisen muss und so viele Geschenke braucht, ja? Brautpreis, Kamele und so weiter, Geschenke, ja? Sondern preist dem Herrn, wir haben zum Beispiel das Internet, ja? Oder wir können uns persönlich begegnen, wir müssen nicht mehr so weit weg, hoffentlich, ja? Aber weißt du, er steht da vor dieser Stadt, seine Kamele lagern da und er denkt sich, was soll ich tun? Und er entscheidet sich, eine Sache zu tun. Er entscheidet sich zu beten. Er entscheidet sich zu beten. Und ich dachte mir, Mensch, das ist immer ein guter Ansatz. Das ist immer ein guter Ansatz zu beten. Wisst ihr, gestern trafen wir uns hier mit einigen Leuten zu Pray First. Pray First ist alle 2 Wochen unser Gebetstreffen der Gemeinde, wo wir genau das machen, was dieser Hausverwalter tat, wo wir beten. Und ich wünsche mir so sehr für uns als Ecclesia Göttingen, für dich persönlich, dass Pray First nicht nur eine Veranstaltung, die eine Stunde lang geht, ja, alle 2 Wochen ist, sondern dass sie eine Haltung wird in unserem Leben. Dass sie eine Haltung wird in deinem Leben. Dass wenn du losgeschickt wirst und eine Aufgabe zu erledigen hast und du weißt nicht, wie soll ich anfangen, dass du nicht Google fragst oder Wikipedia zuerst, sondern dass du zuerst sagst, Pray First. Zuerst Gebet. Zuerst möchte ich diese Sache mit meinem Gott besprechen und möchte ihn fragen, hat er vielleicht eine Idee? Hat er einen Ansatz? Kann ich ihn fragen? Und dann gib Gas und recherchiere und erkundige dich. Das ist gar keine Frage. Aber dieser Hausverwalter, er entscheidet sich zu beten. Das ist das Erste, was er tut. Und er bittet Gott um ein Zeichen. Sag Gott, das wäre gut, wenn du mir helfen könntest. Greif mir doch unter die Arme, ich brauche ein Zeichen. Und er sagt, wenn gleich die Frauen rauskommen aus der Stadt zum Brunnen, um ihre Krüge zu füllen, um ihre Eimer zu füllen, dann möchte ich eine Frau ansprechen und ich möchte sie bitten, dass sie mir etwas Wasser gibt. Und wenn sie dann sagt, ja, ich gebe dir gerne Wasser, ich schöpfe dir Wasser, ich lasse meinen Krug runter in den Brunnen, ich hole dir Wasser, ich gebe dir das. Wenn sie dazu bereit ist und zusätzlich sagt, nicht nur dir, sondern auch deinen Kamelen will ich Wasser schöpfen. Herr, das soll mir das Zeichen sein, dass ich weiß, das ist die Frau, die du ausgesucht hast für Isaak. So betet er und sagt zu Gott, ich brauche dieses Zeichen. Bitte schenk mir Gelingen in dieser Sache. Und die Frauen kommen raus. Und er geht er hat sein Gebet noch nicht mal ausgesprochen. Da sind die Frauen, ja, und die rauskommen, um Wasser zu schöpfen. Und er spricht eine an und sagt, hey, kannst du mir nicht Wasser geben? Und er sagt, ja. Sie sagt nicht, yo, hast keinen Eimer dabei? Du hast 10 Kamele, 1,5 Tonnen Zeug dabei und kein Eimer, kein Krug, ey? Wie dachtest du dir, an Wasser zu kommen in der Wüste, so, ja? Sagt sie alles nicht. Er sagt, ja, ich schöpfe dir Wasser. Und sie geht hin und sie schöpft ihm Wasser, er kann trinken. Und dann sagt sie von sich aus, und auch deinen Kamelen will ich Wasser schöpfen. Und dieser Hausverwalter ist total erstaunt. Jetzt müsst ihr Folgendes wissen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe mich über Kamele schlau gemacht. So ein durstiges Kamel, ja, das einige Zeit in der Wüste unterwegs war, kann innerhalb von 15 Minuten bis zu 200 Liter Wasser trinken. 200 Liter in 15 Minuten. Ich trinke so viel im halben Jahr wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. In 15 Minuten zwei. Jetzt hatte der Kerl aber 10 dabei. Da war ja nicht nur eins. Das bedeutete für diese junge Frau, die sich da bereit erklärt hat, Wasser zu schöpfen, im schlimmsten Fall, dass sie insgesamt 2000 Liter Wasser zu schöpfen hätte. Boah, ich glaube, das wäre richtig Arbeit. Mit so einem Krug, der vielleicht 2 Liter fasst, ja, immer runter in den Brunnen, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, 2000 Liter. Naja, bestimmt musste sie nicht so viel schöpfen, ja. Aber ich dachte mir, Wahnsinn, wozu sie bereit ist. Und auch wenn es deutlich weniger war, ist das ein Kraftakt gewesen? Ist das auch eine Sache gewesen, die sie überhaupt nicht hätte machen müssen? Sondern sie kam, um für sich Wasser zu holen. Aber sie sagt, ich nehme mir die Zeit. Ich schöpfe für dich Wasser, lieber Hausverwalter, und auch für deine Kamele. Und der Verwalter ist total erstaunt. Und er fragt sie, wie heißt du denn? Sie sagt, ich heiße Rebecca. Rebecca, ja, und weiter? Ja, zu wem gehörst du? Zu welcher Familie? Und sie sagt ihm, dass sie die Tochter von Abrahams Neffen Betuel ist. Und in diesem Moment hat Gott diesem Verwalter eigentlich noch ein Zeichen mehr gegeben, als er gefordert hat. Er wollte, dass auch sein Kamelenwasser geschöpft ist. Und er gerät direkt bei der ersten Person an Rebekka, die zur Familie Abrahams gehört. Und in alledem sah er ganz eindeutig, dass Gott am Werk war. Und in 1. Mose 24, 27, übrigens hier der Begriff Treue, das ist das erste Mal, dass dieser Begriff vorkommt in der Bibel. Da sagt er, gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham. Du bist so treu und zuverlässig zu Abraham, denn du hast mich geradewegs zu den Verwandten meines Herrn geführt. Eine zweite Geschichte, in der Gott seine Treue erwiesen hat an Abraham. Und Abraham, Isaak, Jakob, das sind nur ganz wenige Charaktere aus der Bibel, wo Gott genau das aber getan hat. Rebekka willigte schlussendlich ein, mit ihm zu kommen und heiratete Isaak. Gott schrieb seine Geschichte mit ihm und erwies Isaak seine Treue. Das begeistert mich, dass Gott treu ist, dass er zu dem steht, was er verheißen hat. Wenn er sagt, ich segne, dann segnet er. Und wisst ihr, ich hoffe, jedem von uns ist nun klar geworden, dass Gott absolut treu ist. Er ist das größte Vorbild der Treue. Das, was er zusagt, das hält er auch ein. Seine Souveränität spielt da eine Rolle. Wisst ihr, wir haben uns 2 Geschichten angesehen, Ereignisse, Berichte der Bibel, wo das deutlich wird und es gäbe so, so viele mehr. Wenn du die Bibel kennst, fallen dir garantiert noch welche ein, wenn ich dich fragen würde. Wenn wir die Frage, ob Gott denn treu ist, nun klar bejahen können und sagen, ja, Gott ist treu. Er ist ein Gott der Treue, dann stellt sich mir die Frage, wie schafft Gott das eigentlich? Wie schafft Gott das eigentlich, so treu zu sein? Wie kann er nur so treu sein? Und ich glaube, das hat mit Folgendem zu tun. Gottes Treue ist in seinem unveränderlichen Wesen verankert. Gott ist unveränderlich. Hebräer 13, 8. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Er verändert sich nicht. Gott verändert sich nicht. Gott verändert damit auch nicht seine Meinung. Auch seine Versprechen verändern sich nicht. Nichts in Gottes Wesen, seinen Absichten, seinen Meinungen und so weiter verändert sich. Das braucht Gott auch gar nicht. Weißt du, ich brauche das. Ich muss meine Meinung manchmal ändern. Ich muss dazulernen. Ich muss Dinge erfahren. Ich muss Dinge ändern in meinem Leben. Ja, ich brauche Veränderung, aber Gott braucht es nicht. Denn er ist eben nicht Mensch. Er ist eben nicht Mark, sondern er ist Gott. Er ist unveränderlich und er braucht es auch nicht, weil Gott souverän ist, weil Gott perfekt ist. Und weil er sich nicht umentscheidet, kann er Treue halten wie nichts und niemand auf der Welt. Wir Menschen ticken da ganz anders. Das Gegenteil von Treue ist was? Ist Untreue, oder? Und ich glaube, Untreue entsteht, wenn nicht mehr Wort gehalten wird. Untreue entsteht, wenn das eine gesagt und etwas völlig anderes getan wird. Jakobus 5, 12. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein sein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt, sagt das Wort Gottes. Wenn du Ja sagst, sollst du auch Ja tun. Und wenn du Nein sagst, sollst du Nein tun. Ich glaube, was Jakobus uns hier sagt, ist, deine Worte und deine Werke sollen übereinstimmen. Das, was deinen Mund verlässt, was du versprichst, was du sagst, wo du sagst, Mensch, da will ich zuverlässig sein, das sollst du auch einhalten. Gott lebt das auf eine perfekte Art und Weise. Wenn er sagt, ja, dann wird ja kommen. Ganz, ganz sicher. Und wenn er nein sagt, dann wird nein kommen. Und wir Menschen, wir haben damit unsere Mühe. Und die Gleichung ist eigentlich sehr einfach. Worte plus die entsprechenden Werke bedeutet Treue oder führen zur Treue. Und Werke ohne die entsprechenden Werke führen zu Untreue. Ist eigentlich ganz, ganz simpel. Keine hohe Mathematik. Ja, eine sehr leichte Gleichung. Und wisst ihr, auf Gott trifft immer die erste Gleichung zu. Seine Worte verändern sich nicht und seine Werke entsprechen ihnen immer. Das ist der Schlüssel zu seiner vollkommenen Treue. Und wisst ihr, in den klassischen Eheversprechen steckt auch das Treueversprechen. An euch, die ihr verheiratet seid, ich auch. Auch in meinem Eheversprechen steckte das Versprechen meiner Treue. Was muss ich tun, um treu zu sein? Meine Worte und meine Werke müssen übereinstimmen. Wisst ihr, der Pastor stellt an einem Punkt der Trauung der Braut und dem Bräutigam die Traufrage. Manchmal machen sie es persönlich, manchmal wird es gestellt und dann kann das zum Beispiel so lauten: Gibt es hier einen Ingolf unter uns? Oder eine Mathilde? Ich sehe keine, okay, dann kann ich die Namen verwenden. Ingolf, willst du Mathilde, die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau lieben und ehren? Die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten und in bösen Tagen und ihr die Treue halten, bis der Tod euch scheidet. So antworte ja mit Gottes Hilfe. So oder so ähnlich lautet so eine ganz klassische Traufrage an dieser Stelle. Interessant, dass wir zu Beginn einer Ehe ganz bewusst sagen, Treue ja. Ich will ja gar nicht heiraten, wenn ich Interesse an Untreue habe, oder? Sondern Ehe soll der Rahmen sein, in dem Treue gelebt wird. Ein exklusives Versprechen, dass ich dir gehöre und du mir gehörst. Dafür ist Ehe da. Treue, ja. Natürlich wollen wir einander treu sein. Und dann ist es, finde ich, so herrlich, dass wir da sagen, ja, mit Gottes Hilfe. Wir wollen treu sein und gleichzeitig schwingt irgendwie in dieser Traufrage mit, ja, uns ist bewusst, aus uns selber können wir es nur ganz, ganz schwer schaffen. Wir brauchen Gottes Hilfe. Gottes Hilfe von dem Gott, der absolut treu ist, der souverän ist, der perfekt ist. Das, was sich Braut und Bräutigam bei der Eheschließung versprechen und bekennen, dass sie Gottes Hilfe unbedingt brauchen, das gilt aber nicht nur am Tag der Heirat. Das gilt nicht nur, wenn alles schön ist und man feiert und man steht sich in der Kirche gegenüber. Das gilt jeden Tag. Das gilt heute. Das galt auch gestern und das wird auch morgen so gelten für uns, dass wir Gottes Hilfe brauchen. Und mit diesem Gedanken möchte ich abschließen. Ich will dir ganz neu sagen, wenn du in deinem Leben treu sein möchtest, dann bist du abhängig von der Treue Gottes. Und wie wir in der Bibel gesehen haben, ist Gott treu. Er definiert Treue, weil er sich nicht verändert. Er ist per Definition treu. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, Mensch, ja, damit habe ich meine Schwierigkeiten. Oder waren Menschen dir gegenüber schon mal untreu? Oder warst du dir gegenüber selbst schon mal untreu? Oder anderen gegenüber? Ja, wir haben so manches Mal unsere Mühe damit. Aber wenn du Gott kennst, dann darfst du dir sicher sein, dass er seine Zusagen und seine Versprechen, die er dir gegeben hat, einhalten wird. Und auf der anderen Seite, du darfst von ihm lernen, was es bedeutet, treu zu sein. Ich lade uns ein, lasst uns an unserem Platz mal die Augen schließen. Weil ich weiß, dass Gott hier ist. Ich möchte für dich beten und ich möchte dich segnen. Triff heute eine Entscheidung in deinem Herzen. Willst du Gott ganz neu glauben? Willst du ihm ganz neu vertrauen, dass er treu ist und dass er das einhalten wird, was er dir zugesagt hat? Vielleicht ist da ein Reden in deinem Herzen, in deinem Leben. Das liegt Jahre zurück. Und du bist dir nicht mehr sicher. Wird das noch kommen? Herr, du hast doch versprochen. Und ich glaube daran. Aber wird das noch kommen und Zweifel kommen in dein Herz? Ich bitte dich, räume diese Zweifel aus. Glaube ganz neu, vertraue ganz neu. Gott spricht, sein Wort ist Ja und Ja. Und wenn du sagst, ich möchte selber ganz neu lernen, treu zu sein, meinem Gott treu zu sein, mir treu zu sein, meinem Ehepartner treu zu sein, den Leuten um mich herum treu zu sein, dann möchte ich dich gerne segnen. Triff in eine Entscheidung in deinem Herzen. Herr, ich danke dir für dein Wort und dass es kraftvoll ist. Ich danke dir für diesen Morgen und dass wir neu hören durften von deiner wunderbaren Treue. Danke, dass uns dieses Licht aufgeleuchtet ist, dass du Gott unveränderlich bist. Wenn du Ja sagst, dann wird es kommen. Und wenn du Nein sagst, wird es nicht kommen. Von dir, Gott, wollen wir lernen, was es bedeutet, treu zu sein. Und da in unserem Herzen, wo sich Zweifel breit gemacht haben, wollen wir ihnen keinen Raum geben. Und wir bitten dich, Herr, wir wollen ganz neu an deiner Treue festhalten, an deinen Zusagen, an deinen Versprechen. Wir wollen sie kennen und wir wollen sie für unser Leben in Anspruch nehmen. Hilf uns darin, Herr, wir brauchen dich. Amen. Amen.